Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Wir haben heute einmal mehr zu Gast Herrn Harald Kirchner. Den einen oder anderen Vortrag von Ihnen haben Sie über die letzten Semester schon hören können, war eigentlich, ich glaube, fast in jedem Semester hier in diesen 13 Folgen dieser Vortragsreihe, die wir mittlerweile laufen haben. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Den einen oder anderen ist er nicht nur aus diesen Vorträgen hier bekannt, was natürlich für besonders hohe Bekanntheit sorgt, wie wir alle wissen. Nein, man kennt ihn noch woanders her, aus einem etwas unbedeutenderen Medium als einem Hörsaal, nämlich dem Fernsehen. Herr Kirchner arbeitet beim Südwestrundfunk und ich hinke der genauen Bezeichnung immer etwa 2 Jahre hinterher. Also früher habe ich immer Landesschau gesagt und da hat er mich korrigiert und gesagt, dass das Baden-Württemberg aktuell sei. Dann habe ich gelernt, dass es Baden-Württemberg aktuell lautet und lag das letzte Mal dann schief, weil es heißt wieder Landesschau, aber diesmal habe ich mich heute belehren lassen, Landesschau aktuell. Womöglich wird es irgendwann dann auch wieder Abendschau heißen, wie es dann mal das andere und naja, gut. Also er ist beim Fernsehen, er macht aktuelle Berichterstattung dort und im letzten Semester hielt er einen Vortrag hier über das Projekt Stuttgart 21. Warum? Weil er derjenige ist, der darüber seit 15 Jahren berichtet fast, für den Sender oder fast 15 Jahren und sich dort besser auskennt als die Politiker. Politiker ist das Stichwort. Heute wird er uns aus seinen Erfahrungen berichten können als politischer Journalist und Berichterstatter und uns etwas erzählen über den politischen Halbsatz. Wir sind sehr neugierig und ich bin neugierig, ob ich meiner Rolle als Nummerngirl gerecht werde. Ja. Viel Vergnügen beim Vortrag mit Herrn Kirchner.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Ich glaube, er wird seiner Rolle sicherlich wunderbar gerecht werden. Gut, ja, der politische Halbsatz und seine Folgen. Der Titel des Vortrags impliziert eigentlich schon eine These, nämlich die, dass heutzutage eigentlich nicht mehr die Politik eines Politikers betrachtet wird, sondern nur noch deren medial verhackstückte Präsenz in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass an dieser These durchaus etwas Wahres ist, aber ich halte sie gleichermaßen für zu kurz gegriffen. Das Phänomen ist komplexer. Welches Phänomen, werden Sie fragen? Ich meine, das Phänomen, dass in Umfragen, Kommentaren stets darüber lamentiert wird, dass die Politik zu weit von den Bürgern entfernt sei, dass Politik nur noch aus Sprechblasen bestehe, dass Politik in Medien nur noch in kleinen Informationshappen präsentiert werde. Ich glaube, dass diese Beobachtung nicht völlig falsch ist, aber ich glaube auch, dass gerade diese Beobachtung nicht ausreicht, um unsere Wahrnehmung und unser Verhältnis zur Politik adäquat zu beschreiben. Ich glaube, die Realität ist, ich sagte es schon, komplexer. Aber ich will Sie nicht mit allzu vielen Details zunächst einmal verwirren. Politisches Handeln ist zunächst einmal sprachliches Handeln. Die Rede im Parlament, im Wahlkampf, auf Parteitagen, in Ausschüssen und allen möglichen anderen politischen Gremien. Es geht stets darum, andere Menschen von dem zu überzeugen, was man als Politiker oder auch als Normalbürger selbst glaubt. Mir geht es darum, Ihnen einige Formen politischer Rede darzustellen und ich möchte vor allem die Wirkungsweise dieser verschiedenen Formen politischer Rede zeigen. Anhand dessen möchte ich eine Grundthese diskutieren. Wie gerade erwähnt, gibt es den Generalvorwurf an die Politik, sie entferne sich von den Bürgern. Gleichermaßen würden die Medien nur noch bruchstückhaft berichten. Das Ergebnis sei eine von den Bürgern entfremdete Politik. Meine These geht in die umgekehrte Richtung. Ich sage, der Bürger interessiert sich immer weniger für Politik. Und das ist der Grund, warum Politik und Medien immer kurzatmiger und oberflächlicher daherkommen. Um einen letzten Rest an Aufmerksamkeit zu erlangen, bleibt oft kaum etwas anderes übrig, als sich immer lauter, schriller und simplistischer in der Öffentlichkeit zu verbreiten. so viel möchte ich mal vorausschicken, aber damit Sie nicht einschlafen, möchte ich Ihnen ein kleines Stück verhackstückter politischer Rhetorik liefern. Und zwar handelt es sich um eine Collage aus Reden und Interviews von Herbert Wehner, dem legendären langjährigen Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag. Er gilt nach wie vor als einer der wortgewaltigsten Politiker, den der Deutsche Bundestag je hatte. Und er wurde von Freund und Feind respektiert. Und jetzt würde ich sagen, fahren wir ab.
Wo nehmen Sie denn den Mut her? Wo nehmen Sie denn den Mut her, diesen Bundestag um jeden seinen Ruf zu bringen? Ich frage Sie, wo und wie wollen Sie das denn verantworten? Sie feixende Meute. Ja, das sind Sie.
Sie können es auch einmal so herumlesen. Sie müssen es nicht immer gleich mit wunden Augen, wenn mir dieses schlechte Bild erlaubt ist, weil Sie ja noch voller Tränen sind von vorgestern, lesen.
Das müssen Sie vor einer höheren Macht verantworten. Müssen Sie mit Ihrem Gewissen verantworten.
Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Dessen schäme ich mich nicht. Es werden sich andere einmal dafür schämen müssen.
Ich bin weder ein Erfinder noch einer, der prahlt, noch kein Spekulant. Ich bin auch kein Kind.
Ich bin auch kein Bismarck.
Kriegen mich nicht aus der Ruhe.
Ich lasse mir das nicht gefallen.
Ich bin dazu da, dass Sie jemand haben, auf dem Sie herumklopfen können.
Ich muss schon sagen, das ist billig, dass ganze Schlagzeilen den Leuten in die Augen gestreut werden, wenn man das so sagen kann.
Wenn ich Ihnen dazu helfen kann, von diesem Holzpferd runterzukommen, indem ich Sie hier zitiert habe, liebend gern.
Sie, die Sie mit einem nicht ganz, jedenfalls mir nicht ganz einwandfrei scheinenden Finger so gerne zeigen.
Ich habe sicher ein gebrochenes Leben und daran kann man auch nicht vorbei.
Naja, das ist so billig, Herr, als dass Sie glauben können, uns damit hier etwas anhängen zu können. Im Punkto gar nicht, hören Sie mal, mich trifft nichts von denen. Nichts, sage ich Ihnen. Ich notiere es nur. Nichts anderes. Ganz kalt. Jawohl. Ach, bleiben Sie doch ruhig, Herr, nicht? Ganz sachlich, meine Herren.
Weil wir alle leiden unter der Abart von Politik, die schließlich nur noch in Schlagworten und in mehr oder weniger telegenen Gesichtern und Begriffen ihren Niederschlag findet.
Weil ich nicht so bin wie die. Nicht? Weil ich nicht so bin wie die.
So viel von Herbert Wehner, eine Klangcollage. Übrigens eine sehr hübsche, man kann es empfehlen. Diese CD ist durch, jawohl. Das ist eine Klangcollage, man kann sie empfehlen. Ist ein Geschichtsbuch unter dem Titel Sie Düffeldoffel, da auch ein Zitat naturgemäß über Herbert Wehner. Ein schönes Geschichtsbuch letztendlich zum Anhören. Aber nun gut, Sie hörten, es ging im Deutschen Bundestag durchaus recht deftig zur Sache. Aber warum spiele ich Ihnen das vor? Ein Grund ist tatsächlich eher banal. Denn sich leidenschaftlich zu streiten gehört zum politischen Geschäft. Und solange das in den Bahnen des Parlaments läuft, ist das auch sehr spannend. Einfach deshalb, weil Rede auf Gegenrede trifft. Das heißt, der Zuhörer hat die Möglichkeit, eine politische Kontroverse direkt zu erleben und nicht sozusagen über Bande. Wenn ein politisches Statement gemacht vor einer Kamera durch ein späteres erfolgendes Statement ebenfalls vor einer Kamera oder via Pressemitteilung gekontert wird. In der eben zitierten Collage spricht Herbert Wehner das Problem ja auch schon an. Er bemängelt, dass Politiker sich zunehmend den Medien anpassen, dass es eben nicht mehr die leidenschaftliche Debatte im Bundestag ist, die allgemeine Diskussion bestimmt, sondern eben das glatt gebürstete Statement vor einem Mikrofon. Herbert Wehner gilt heute als einer dieser noch wahren Politiker alten Schlages, die authentisch waren, die sich nicht verbiegen ließen. Man trauert um ihn und Leuten wie Franz Josef Strauß, zumindest was die Debattenkultur anbelangt. Sie haben vielleicht den Ausspruch Sie feixende Meute in der Collage gehört. Das ist eines der ganz berühmten Zitate und ich möchte Ihnen einen längeren Ausschnitt daraus nicht vorenthalten. leider nicht als Film und auch nicht als Ton, aber eben als Zitat aus den Protokollen des Deutschen Bundestages veröffentlicht in einem Büchlein. Da sind nur die Ordnungsrufe gerichtet an Herbert Wehner drin, liest sich sehr hübsch. Um Ihnen mal den Ablauf, wie funktioniert sowas, das Protokoll des Deutschen Bundestages, wie auch aller anderen Parlamente, ist minutiös. Und wenn man das ein bisschen vorträgt, hat es diese leicht groteske Note eigentlich noch in schärferer Form, weil es so verhackstückt ist. Es ist eine Debatte gelaufen, 1. Juni 1978. Es ging um eine Regierungserklärung von Helmut Schmidt, damals Bundeskanzler, Erklärung der Bundesregierung über die Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen für Abrüstung in New York und die NATO-Tagung der Staats- und Regierungschefs in Washington. Tja, der Abgeordnete Wehner geht ans Pult und will seinen Beitrag. Üblicherweise ist es so im Parlament, die Regierungserklärung wird gegeben und die Fraktionen äußern sich zu dieser Regierungserklärung, also auch die eigene Fraktion des Kanzlers, logischerweise in mehr oder minder kritischer Weise, in der Regel eher affirmativ, denn es ist ja die eigene Partei in diesem Falle. Also, es ist immer vorneweg der Sprechende genannt, Vizepräsident Frau Funke. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Wehner, Dr. Marx, CDU. Groteske, zweiter Akt, Dr. Jenninger, CDU-CSU. Wie lange soll die Groteske noch dauern? Weitere Zurufe von CDU und CSU. Wehner. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Tagesordnungspunkt, über den hier von Anfang an gesprochen wird, lautet Abgabe einer Erklärung der Bundesregierung über die Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen für Abrüstung in New York und die NATO-Tagung des Staats- und Regierungschefs in Washington. Dr. Stark, CDU. Alles andere hat zu schweigen, Wehner. Ich sage dazu, es wird in keinem anderen Parlament der Atlantischen Gemeinschaft etwas mit dem Verlauf der heutigen Sitzung des Deutschen Bundestages Vergleichbares geschehen in Bezug auf die Berichterstattung und die Würdigung und die Erörterung dieser Tagungen, die Gegenstand unserer Berichterstattung und Diskussion sind. Dr. Stark, CDU. Und Ihre Zwischenrufe, Wehner. Ich sage Ihnen, dass die Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands sich dagegen verwahrt, die hier demonstrierte Art und Weise zur Lähmung und Entwürdigung der Arbeit des Parlaments weiter anzusehen. Beifall bei der SPD und der FDP, lebhafter Widerspruch und Lachen bei CDU-CSU. Wehner, wer sind Sie denn, dass Sie hier plötzlich feixen? Wo waren Sie denn, als dieser Bundestag im Jahr 1949 anfing? Unruhe bei CDU-CSU. Wehner, wo nehmen Sie denn den Mut her? Zurufe von CDU-CSU. Wehner, diesen Bundestag um jeden Ruf zu bringen? Beifall der SPD und FDP. Zurufe CDU-CSU. Wo waren Sie denn? Wehner, ich habe Ihnen in der letzten Debatte vor Pfingsten gesagt. Zuruf CDU-CSU. Wo waren Sie denn vor 30 Jahren? Wehner, Sie sind gar nicht eine parlamentarische Opposition, Sie sind eine außerparlamentarische Opposition, im Sinne nämlich von APO, aber rechts draußen. Beifall bei der SPD, Zurufe CDU-CSU. Wehner, es gibt zu meinem Bedauern nach unserer Geschäftsordnung, auch nach unserer Praxis, bei allem, was sonst den Deutschen an Organisationsfähigkeit nachgesagt wird, keine Möglichkeit, Dr. Jenninger, CDU-CSU, leider Gottes, weitere Zurufe von CDU-CSU, Wehner, nein, Sie dazu zu bringen, dass Sie Ihrer Aufgabe als Parlamentarier endlich gerecht werden und sich mit der Tagesordnung befassen. Beifall bei der SPD, Lachen und Zurufe CDU-CSU, Wehner, ich frage Sie, wo und wie wollen Sie das denn verantworten, Sie feixende Meute? Erregte Zurufe von CDU-CSU, Wehner, ja, das sind Sie. Anhaltende Empörung, CDU-CSU, Wehner, all diese Punkte ganz einfach zu übergehen. Vizepräsident Frau Funke, Herr Abgeordneter, anhaltende, erregte Zurufe von CDU-CSU, Pfeffermann, CDU-CSU, wir sind doch nicht im Reichstag, Wehner, wir sind ganz woanders. Vizepräsident Frau Funke, Herr Abgeordneter Wehner, anhaltende Empörung bei CDU-CSU, Wehner, wie das heute von Ihnen gedacht war und wie diese Sitzung heute denaturiert wurde, habe ich erlebt. Fortgesetzte Zurufe von CDU-CSU. Vizepräsident Frau Funke, Herr Abgeordneter Wehner, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. anhaltende Zurufe von CDU, CSU. Wehner: Ich sage Ihnen noch einmal, Dr. Marx, CDU, CSU, die Präsidentin will mit Ihnen sprechen. Wehner: Die SPD verwahrt sich gegen diese Art des Arbeitsprogramms, das wir heute angenommen haben, von Ihnen derart sabotieren zu lassen. Anhaltender Beifall der SPD, anhaltende Unruhe bei CDU, CSU. Also recht munter ging es damals zu im Deutschen Bundestag. Das heißt, da ging es auch schon zu wie im Kindergarten 1978, als die Welt noch heil war und die bösen Medien noch irgendwie nicht ganz so böse gewesen sein sollen. Nun, eine nicht uninteressante Frage ist, an wen richtet sich eine parlamentarische Rede? Blöde Frage, könnte man meinen, denn natürlich spricht der Redner im Parlament zu den anderen Parlamentariern, aber Parlamente sind sehr spezielle Redeorte, denn der eine Teil der Zuhörerschaft ist quasi per Parteizugehörigkeit begeistert von der Rede, der andere Teil findet die Rede entweder lächerlich oder empörend. Das heißt, da ist auch eine stark rituelle Komponente drin. Der sachlichen Auseinandersetzung dient das in der Regel nicht unbedingt, das wird dann doch nicht immer auf inhaltlich hohem Niveau diskutiert. Eine Ausnahme sind oft Debatten, bei denen es um ethische Themen geht. Eine der letzten, bei der der sogenannte Fraktionszwang aufgehoben war, war die Debatte über die PID, also diese Präimplantationsdiagnostik. Also da wird in der Regel auf höherem Niveau diskutiert, weil nicht nach Parteiproporz abgestimmt wird. Da fühlen sich viele Abgeordnete dann doch auch freier, auch ein bisschen gehaltvoller zu sprechen. Da geht es nicht allein um Schlagabtausch, sondern um Erörterung. Also auch die Debatten über den Euro-Rettungsschirm waren etwas niveauvoller, konnte man zumindest in Teilen verfolgen. Aber prinzipiell ist es eher schwierig, ein komplexes Sachthema in meist nur wenigen Minuten langen Reden darzustellen und gleichzeitig vom politischen Gegner sich abzugrenzen. Das heißt, eine Parlamentsrede ist sowohl eine erörternde Rede wie auch eine Angriffs- und Verteidigungsrede. Also eine ziemlich schwierige Übung. Und es kommen dann noch ganz handgreifliche Aspekte dazu. Allein die Situation des Raumes spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Wenn Sie das Plenum des Deutschen Bundestages vorstellen, das ist ein sehr weitläufiger Raum. Der Redner ist natürlich gut zu verstehen, denn er hat ja ein Mikrofon. Die ersten Reihen sind erst ein paar Meter weiter hinten. Das heißt, ein Zwischenrufer muss die Stimme schon erheben, damit er durchdringt. Und das ist in der Regel für ein Publikum außerhalb des Plenarsaals nicht zu hören, weil keine Mikrofone da sind. Also das geht eher im Geräusch unter. Aber eine Debatte fühlt sich ganz anders an, wenn sie in einem kleineren Raum stattfindet, wie zum Beispiel dem Landtag von Baden-Württemberg. Der ist nicht sonderlich groß und wenn hier das Rednerpult ist, sitzen da relativ direkt davor die Stenografen und quasi auf Armeslänge entfernt sitzt schon im Zweifelsfall der Oppositionsführer, der einem dazwischen will oder umgekehrt, je nachdem, wer gerade spricht. Also das heißt, eine ganz andere Situation. Man muss die Stimme nicht erheben, um da wirklich durchzudringen. Das heißt, es kann sehr schnell zu einem Hexenkessel werden. Das hat zum Beispiel Ute Vogt sehr stark kennengelernt. Sie war damals Bundestagsabgeordnete, kam dann in den Landtag von Baden-Württemberg, war Spitzenkandidatin der SPD. Und die nach eigener Aussage war zutiefst entsetzt, als sie das erste Mal vorm Landtag gesprochen hat, weil sie von dieser Redesituation erstmal ziemlich entsetzt war. Also das heißt, man spricht und da sitzt einer und brüllt die ganze Zeit. Hört, hört! Was? Sie? Da, Blödsinn! Und so geht es die ganze Zeit. Und von hinten, vorne, überall brüllt's. Also wenn Schulklassen da reinkommen, dann haben Lehrer hinterher ein gewisses Problem, den Schülern beizubringen, dass sie im Unterricht die Klappe halten sollen. Schwierig manchmal, wenn sie da ihre Volksvertreter sehen, die sich gebärden wie eine Horde Wilder teilweise. Also eine ungestörte Rede kann man eigentlich vor seinem Publikum kaum halten. Das ist schwierig. Es gibt natürlich bei allen Parteien Redner, die das können, die sich da durchsetzen, aber das geht dann eher handfest zu und es ist nicht unbedingt das Florett, mit dem gefochten wird, sondern eher der Säbel. Ja, also, das heißt, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, alle Debattenredner können das von allen Parteien. Ich halte mich da nicht für parteipolitisch in irgendeiner Weise gebunden, auch wenn ich jetzt mal eine Partei genannt habe. Es gibt allerdings ja noch den Bürger draußen. An den sind solche parlamentarischen Reden auch gerichtet, allerdings nur bedingt. Folgt man dem Bundestagspräsidenten Lammert, dann müssten sehr viel mehr Debatten im Fernsehen übertragen werden, am besten zur besten Sendezeit. Das ist kein Witz, das will er wirklich, hat er mal gesagt. Und irgendwie kann ich jetzt als Privatperson ihm da eigentlich nur Recht geben. Kann ich gut nachvollziehen, nur realistischerweise betrachtet wären Bundestagsdebatten zur besten Sendezeit, also das absolut tödlichste Programm für irgendeinen Fernsehsender. Gleichwohl, wer eine Debatte verfolgen will, der kann es tun. Die meisten werden übertragen, sei es im Hörfunk, sei es im Fernsehen. Phoenix überträgt sie, auch Bundestag, Landtag. In der Regel bieten sie sogar einen Livestream oder man kann es herunterladen. Also wer unbedingt will, kann sich das alles zu Gemüte führen. Die Frage ist, tut man es nach Feierabend überhaupt? Ist jemand überhaupt als Normalbürger in der Lage, sich stundenlange Debatten anzuhören? Ist es denn hilfreich? Ich fürchte, bei manchen Debatten, wenn man es mal ausprobiert hat, wird man da wieder abkommen von. Also, wie bekommt der Bürger diese Debatten vermittelt? In der Regel ist es die Zusammenfassung in Nachrichtensendungen, sei es Hörfunk, Fernsehen oder auch in Zeitungen, wobei Zeitungen Debattenberichterstattung in letzter Zeit eher im kleinen Kasten oder am Rande bringen. Das ist nicht mehr das Haupttätigkeitsfeld auch der Printjournalisten. Das ist eher die Nachrichten im Fernsehen. Wir bringen es eigentlich regelmäßig. Wir lassen keinen Plenartag aus. Wir haben immer ein Stück dazu, halt immer nur eine Debatte. Es sind ja immer mehrere Tagesordnungspunkte. Also da wählt man schon aus und das natürlich in extrem geraffter Form. Also da gibt es eben für die Regierung einen O-Ton und für die Fraktionen einen O-Ton. In der Regel 4 O-Töne, Regierung und zugehörige Partei. O-Ton, richtig, ist mein Jargon schon. Originalton, so kürzen wir das immer ab. Das heißt, jemand redet direkt und nicht zitiert durch einen Sprecher. Wie macht man das? Solche Beiträge sind, ja, immer eine Verhackstückung, klar, es muss also ein Kernsatz von jeder Partei herausgenommen werden, um einen stringenten Gedanken durch einen Debattenbeitrag zu bringen. Also muss ich darauf achten, dass es ein Satz ist, der A, aus sich heraus verständlich ist, der B, von allen anderen auch in irgendeiner Weise aufgenommen worden ist, das reduziert ist. Das heißt, die Differenziertheit eines Debattenbeitrages eines Politikers wird natürlich immer weiter reduziert und zugespitzt. Nun sind Debattenbeiträge ohnehin schon zugespitzt und ich spitze weiter zu. Nicht ganz einfach. Also das ist sozusagen, wenn man kein Vorwissen hat, ist ein Beitrag über eine Debatte fast kryptisch. Das heißt, die Frage ist auch an den Autor eines solchen Beitrages, was darf ich überhaupt beim Zuschauer voraussetzen? Darf ich voraussetzen, dass er weiß, was Fraktionsvorsitzende sind? Darf ich voraussetzen, dass er weiß, welche Politik die einzelnen Parteien denn so machen? Darf ich denn voraussetzen, was er für einzelne Grundkenntnisse der parlamentarischen Demokratie hat? Darf ich voraussetzen, dass man die Leute kennt? Ich meine, wenn ich Sie fragen würde, wie heißt der Umweltminister von Baden-Württemberg? Ich weiß nicht, wie viele das wüssten. Oder zum Beispiel hatte ich öfters über das schöne Thema Föderalismuskommission zu berichten. Kenner würden sagen, ja, über welche? Eins oder zwei. Aber ich glaube, es sind nicht viele hier im Raum, die mir sagen können, es war eins oder zwei besonders wichtig. Für die Politik waren das enorm wichtige Diskussionsfelder. Es ging um die Zuständigkeit von Bund und Ländern, welche Gesetze müssen im Bundesrat zugestimmt werden, welche können Länderparlamente von allein verabschieden, Föderalismuskommission 2 zum Beispiel, die Neubeziehung zwischen der Finanzen zwischen Bund und Ländern, eminent spannendes Thema, aber bis ich allein erklärt habe, was Föderalismuskommission 1 ist, ist der Beitrag schon fast rum. Also das sind so die Schwierigkeiten, mit denen man zu kämpfen hat. Ich möchte Ihnen ein Beispiel vorspielen. Moment. Üblicherweise kommt eine Moderation vorneweg, die ein bisschen einleitet. Dieser Beitrag, den ich Ihnen vorspielen möchte, stammt aus dem Jahr 2009. In der Debatte ging es um die Ablösung des Vorstandsvorsitzenden der Landesbank Baden-Württemberg, Siegfried Jaschinski. Die Situation, in der das geschah, hatte einige
da gesagt, passt kein
Moment. Ein Sekündel. Der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger hatte sich nämlich kurz vor der Entlassung des Bankchefs noch vor einer Mitarbeiterversammlung vor diesen Bankchef gestellt. Im Hintergrund agierte bereits die FDP, die dessen Ablösung verlangte, und man munkelte, der böse CDU-Fraktionschef Stefan Mappus hat da im Hintergrund schon irgendwie an seinem Stuhl gesägt. Das ging zumindest umher. Das muss man wissen, um diesen Beitrag einigermaßen zu verstehen. Und jetzt kann man ihn laufen lassen.
Ein Blatt Papier dazwischen. Christlich-liberale Einigkeit heute Morgen. Herr Stefan Mappus und Ulrich Goll im trauten Zwiegespräch und gleich danach ist Ulrich Noll dran. In der Koalition herrscht wieder Friede. Jetzt amüsieren sich alle gemeinsam über die SPD. Deren Generalsekretär denkt schon mal laut über eine große Koalition nach. Doch Klaus Schmiegel schweigt dazu, schimpft lieber über Fehler beim Streit um den Chef der LBBW.
Sie haben erst durch Ihre zögerliche Politik der FDP den Freiraum eröffnet, Ihr mieses, fieses Spiel auf dem Rücken der Bank zu machen.
Intrige mit der FDP wirft der Stefan Mappus vor, er sei dem Ministerpräsidenten in den Rücken gefallen.
Sie heißen Stefan, aber eigentlich wäre der richtige Name Brutus, Brutus Mappus.
Da keilt Stefan Mappus zurück.
Sie haben mit Ihrem heutigen Auftritt wieder einmal gezeigt, Sie haben weder die Konzepte noch die Köpfe, um Baden-Württemberg aus irgendeiner Krise zu führen. Und Herr Schmiedl, ich fordere Sie auf, hören Sie endlich auf, den Zappel-Philipp der Landespolitik zu geben. Unterstützen Sie unsere Politik.
Scharfe Attacken, doch auch der Fraktionschef der Grünen wittert Verrat.
Herr Kollege Mappus, der Konflikt zwischen Ihnen und Oettinger, der ist ja nun bekannt. Aber dass Sie in einer Wirtschaftskrise hintenrum die Strippen ziehen, die FDP wird vorgeschickt, sozusagen, die macht da öffentlich den machtpolitischen Kasper. Das müssen Sie mal der Öffentlichkeit erklären.
Bei all dem Streit ging die wichtigste Person des Tages fast unter, der neue LBBW-Chef. Und der fing gleich an, mit falschen Zahlen aufzuräumen.
Eines möchte ich vielleicht vorweg richtig stellen, überall in der Presse steht, ich hätte zwei Kinder, das stimmt nicht, ich habe drei, jetzt ist immer eins beleidigt, deswegen...
Jetzt kann er in Stuttgart beginnen, am 10. Juni tritt er sein Amt an.
Das war's. Ja, also alles sehr gerafft, das waren jetzt nicht notwendigerweise die analytischen Töne, sondern eher die, die den Konflikt abgebildet haben. Also das heißt, wirklich was über die Debatte, was hat man inhaltlich erfahren? Schwierig, sagen wir mal so. Wenn man das Thema nicht kennt, ist es schwierig, anhand dessen sich das Thema zu erschließen. War aber auch nicht Funktion des Beitrages, sondern die Funktion war, die Debatte abzubilden. Und das hat es ungefähr gemacht. Kann man sich streiten, wie zielführend das ist. Ich denke, irgendwie muss man es machen und wenn man in knapp 2 Minuten sowas abbilden will, ist das die Lösung, auf die wir für gewöhnlich kommen. Dieser Beitrag hatte dann noch ein gewisses Nachspiel. Der O-Ton von Klaus Schmiedl, dem SPD-Fraktionschef, also dem ersten, der da sprach, mit Brutus Mappus, den hat auch Harald Schmidt in seiner Show aufgegriffen und nämlich zur Versendung gebracht. Und hat es dann ein bisschen ironisiert und der hat so ein bisschen merkwürdige Haltung beim Sprechen. Und Harald Schmidt sagte damals, gibt nur 2 Möglichkeiten, sich diese Form der Rhetorik zu erklären. Das eine sei Schauspielunterricht in der Augsburger Puppenkiste oder 2 Pilz vor der Sitzung. So kann man es auch einordnen. Also das war dessen Analyse. Also, der Beitrag ist ein Beispiel dafür, wie man eine Debatte und eine neue Personalie in 1,48 umsetzen kann. Wesentlich ist, dass beim Zuschauer eben ein Grundverständnis der Materie vorauszusetzen ist. Ich möchte nun hinaus aus dem Parlament und auf die Marktplätze und damit zu einem weiteren Redentyp kommen, nämlich zur Wahlkampfrede. Hier spricht der Politiker direkt zum Volke. Er kann diesmal mit einem Publikum rechnen, das zu einem großen Teil auf seiner Seite ist. Sonst wäre es ja nicht gekommen. Natürlich gibt es immer auch den Gegner, der da ist, aber das sind dann sogenannte Störer und die dienen eher zur Stimulation des Redners, außer wenn es zu massiv wird. Die Wahlkampfrede gehört zur Kernkompetenz eines Politikers, denn durch sie fällt er im Zweifelsfall erst richtig auf. Die Kategorie, die hier entscheidend ist, heißt im Fachjargon, ist er bierzelttauglich. Wer im Bierzelt nicht überzeugen kann, der hat es als Politiker grundsätzlich schwer. Eine Wahlkampfrede muss zuallererst verständlich sein und sie darf auf keinen Fall langweilig sein. Ganz wichtig, der Redner muss sein Publikum kennen. Das heißt, spricht er auf einem Marktplatz oder spricht er in Berlin vor einem großen Auditorium, spricht er vor einem Forum der Gewerkschaften oder spricht er vor einem Ärztekongress. All das muss berücksichtigt werden. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, bei dem der Redner eigentlich zunächst einmal alles richtig gemacht hat. Trotzdem sorgte eine Passage für ziemlich Furore. Es handelt sich um den Wahlkämpfer Edmund Stoiber. Und da geht es wirklich um den politischen Halbsatz mit seinen Folgen. Der Wahlkämpfer Edmund Stoiber war im Bundestagswahlkampf 2005. Er war da nicht Spitzenkandidat, aber unterstützte Angela Merkel. Und er hat hier in der Nähe des Bodensees im Allgäu auf einem Marktplatz eine Rede gehalten, die bei den Anhängern ganz gut ankam. Das heißt, er hat alles richtig gemacht. Jetzt passierte allerdings Folgendes. Teile der Rede kamen nicht nur den Anwesenden auf dem Marktplatz im Allgäu zu Ohren, sondern auch Medien im Osten der Republik. Stoiber hatte Kritik an den Frustrierten im Osten geübt und die durften das nicht über das Schicksal Deutschlands entscheiden. Der Beitrag, der jetzt laufen wird, ist ein paar Tage später schon mit der Aufarbeitung dessen gelaufen. Ja.
Begeisterung für Stoiber vor ein paar Tagen im Allgäu. Seine Kritik an linken Wählern im Osten kommt offenbar gut an.
Es darf nicht sein, und das ist der Appell auch an alle Vernünftigen. Es darf nicht sein, dass letztes hier die Frustrierten über das Schicksal Deutschlands bestimmen.
Eine Woche lang keine Reaktion auf Stoibers Auftritt. Doch nun eine Welle der Empörung wegen seiner Äußerungen über den frustrierten Osten.
Ich finde es erschreckend, dass jemand 16 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch im Kopf offenbar eine Mauer hat und die Menschen gegeneinander ausspielt. Ost und West sind zusammengewachsen, wir sind ein Land. Und es ist schlimm, wenn man da Menschen wieder dividiert und unterscheidet in Gut und Böse.
Der Süden zahlt, der Osten ist undankbar. Wo die Union regiert, ist alles besser. Im Süden sind die Menschen klüger. Mit diesem Programm zieht Stoiber durch den Wahlkampf und am gescheitesten sind bei ihm immer die Bayern.
Das ist schon eine enorme Überheblichkeit. Und ich bin eher überrascht, dass zum Beispiel Frau Merkel überhaupt nicht in der Lage ist, ihn in die Schranken zu weisen.
Die Wahlkämpfer vor Ort würden lieber über Sachthemen sprechen, sagt CDU-Generalsekretär Thomas Strobel und versucht, die Diskussion in geordnete Bahnen zu lenken.
Nun, Herr Stoiber hat es ja richtig gestellt, dass er nicht die Ostdeutschen als Frustrierte ansieht, sondern dass er die abgemeierten, frustrierten Politiker Giese und Lafontaine gemeint hat. Und ich denke, mit dieser Klarstellung ist das auch hinreichend klar.
Der Wahlkampf tobt. Und die Gangart wird härter.
Jo, soweit. Also, Herr Stoiber hat die Frustrierten im Osten ein bisschen härter angefasst, was eben hier ganz gut ankam. Naja, interessant ist, dass eben alles mit einer gewissen Verzögerung ins Rollen kam. Auch eben unser Beitrag lief schon ein bisschen später. Der Reporter, der vor Ort war, dem ist diese Passage auch aufgefallen. Aber hier im Süden gehörte das eher sozusagen unter die Rubrik bajuwarische Folklore. Da hat man nicht weiter nachgehakt. Eben ins Rollen kam es, als diese Äußerung vom MDR aufgegriffen wurde und von Zeitungen in Sachsen. Da hat es dann sofort eben für Furore gesorgt. Das heißt, man muss mittlerweile immer damit rechnen, dass nicht nur das Zielpublikum, für das man eigentlich spricht, mithört, sondern eben, was das breitere Kreise zieht, was schwierig ist für den Redner, denn er kann nicht mehr so zielorientiert argumentieren, was ein echtes Problem ist, um eine zünftige, bierzelttaugliche oder marktplatztaugliche Rede zu halten. Das heißt, das ist auch eine gewisse Einschränkung, denn ein gewisses Zulangen gehört eigentlich zum politischen Geschäft dazu. Man sieht hier auch, wie das weiterging. Hier konnte dann der politische Gegner natürlich richtig Honig draus saugen. Ute Vogt von der SPD konnte sich ganz staatstragend geben. Aber besonders hübsch war der Rechtfertigungsversuch des damaligen Generalsekretärs der CDU Baden-Württemberg, jetzt Landesvorsitzender Thomas Strobel. Er sagt im Beitrag, die lieben Journalisten hätten ganz einfach falsch verstanden. Nicht den ostdeutschen Wähler, meinte der Herr Stoiber, sondern eben die abgemeierten Gysi und Lafontaine, wobei Lafontaine jetzt als Ostdeutscher nicht so recht durchgehen kann. Das ist übrigens eine der beliebtesten Rechtfertigungen, wenn mal ein Satz verunglückt ist. Entweder man hat es falsch verstanden oder noch beliebter, der Satz ist aus dem Zusammenhang gerissen oder es wurde falsch zitiert. Das sind so die drei Formen, mit denen man, wenn man irgendwas verbockt hat, es irgendwie wieder zurechtrücken kann oder es zumindest versuchen kann. Genau dieser Argumentationsfigur begegnen wir bald noch einmal. Ich halte fest, Edmund Stoiber hatte eine gute Wahlkampfrede gehalten für das Publikum, auf das er eigentlich getroffen ist. Verheerend wurde sie für ihn, als er eben auf das falsche Publikum prallte. Entscheidend aber ist natürlich, dass nur noch der bewusste Satz im Mittelpunkt der Diskussion stand, also nicht mehr die ganze Rede, sondern eben nur noch dieses kleine Teil. Das war ein Mini-Ausschnitt in einer einstündigen Rede, der vielleicht 20 Sekunden, 30 Sekunden eingenommen hat, aber das war das, was ihm da wirklich sehr schwere Probleme eingehandelt hat. Selbst Frau Merkel musste ihn so leicht tadeln. Und er war als Wahlkampfzugpferd im Osten halt nicht mehr zu gebrauchen. Es hat ihr einfach geschadet. Ich will ein anderes Beispiel vorführen, diesmal Günther Oettinger ist der Sprechende. Auch er hält eine optimale Rede vor dem ausgewählten Publikum. Er macht eine historische Analyse in bewährt launiger Art, denn das Publikum ist seine alte schlagende Verbindung. Auch diese Rede sorgte für Furore, als sie einem breiteren Publikum und zwar in den entscheidenden Passagen zu Gemüte geführt wurde. Ich möchte auch hier einen Beitrag aus unserem Sender zeigen und der enthält auch schon die Aufarbeitung dieser Rede.
Über Humor lässt sich bekanntlich streiten. Der umstrittene Satz fiel vergangenen Donnerstag bei einem Auftritt vor Oettingers alter Studentenverbindung, der schlagenden Ulmia in Tübingen.
Noch nie war Deutschland nur umgeben von Freunden. Seit Karl dem Großen, West, Ost, Nord, Süd. Keiner hat was gegen uns und wir haben auch gegen die meisten nichts. Aber das Blöde ist, es kommt kein Krieg mehr.
Manche sehen es als eigenwilligen Burschenschaftshumor einer launigen Rede. Für andere ist die Äußerung deutlich mehr als eine Frage des guten Geschmacks. Bekannt wurde der Satz mit dem Krieg zuerst durch die Tübinger Lokalzeitung, bevor diese Aufnahmen aufgetaucht sind. Der Vorfall hatte da bereits die SPD zu einer kleinen Anfrage im Landtag veranlasst.
Ich denke, das wirklich Beschämende an dieser Äußerung ist, dass Herr Oettinger just am Abend, bevor der Landtag der Opfer des Nationalsozialismus gedenkt, in bierseliger Laune bei der schlagenden Burschenschaft in Tübingen so über Krieg und Frieden sich auslässt.
Schon am Dienstag war der Ministerpräsident in der Fragerunde vor der Landespressekonferenz auf die Sache angesprochen worden, hatte versucht zu erklären.
Ich habe gesagt, Kriege haben früher im Rentenbereich, im Bereich der Staatsverschuldung Veränderungen gebracht. Aus Reichsmark und Schulden wurde Deutsche Mark. Und Kriege kommen jetzt Gott sei Dank nicht mehr und deswegen müssen wir aus eigener Kraft mehr leisten durch Reformen, als es früher mit Hilfe von Streitkräften, mit Hilfe von Neuanfang möglich gewesen war.
Und in einem Nachsatz bleibt er dabei.
Die Veranstaltung war meines Erachtens in jeder Form gelungen.
Obwohl insbesondere das Schwäbische Tagblatt in Tübingen Sturm läuft, springt nun der renommierte Politikwissenschaftler Hans-Georg Wehling dem Ministerpräsidenten bei.
Oettinger neigt dazu, etwas flapsig zu reden. Man kann sich darüber streiten, ob ein Ministerpräsident sich nicht staatstragender immer äußern sollte. Aber vielleicht macht das gerade auch den Charme von Oettinger aus, dass er nicht auf hohen Stelzen daherkommt.
Wegen eines Auftritts vor der Tübinger Ulmia gab es vor einigen Jahren schon einmal Ärger. Damals sang der heutige Ministerpräsident dort die seit Kriegsende verbannte erste Strophe des Deutschlandliedes mit. Von der Maas bis an die Memel. Deutschland, Deutschland über alles. tagelang musste er sich rechtfertigen. Ein Ministerpräsident muss seine Worte wägen. Allzu oft, so schrieb jetzt eine Zeitung, sollte es nicht heißen, Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
Ja, also ein klassischer Oettinger war ja durchaus bekannt für seine Sprüche mit beiden Beinen in den Fettnapf. Ist mal wieder gelungen, aber ich will es überhaupt nicht inhaltlich bewerten oder auch bewerten, ob diese Äußerung nun geschmackvoll war oder nicht. Mir geht es um die Analyse des Prozesses, der da abgelaufen ist. Also Schritt für Schritt. Oettinger spricht von seiner Studentenverbindung. Bei der ist die Rede ja auch sehr gut angekommen. Es ist ja nicht falsch, was er sagt, es war eine gelungene Veranstaltung in dem Rahmen. Er hat seine Lacher gesetzt, sie wussten, in welchem Kontext es läuft. Er hat eben eine launige Rede gehalten vor diesem Publikum. Die haben nichts falsch verstanden, die haben das halt als seinen Humor begriffen. Also, wo ist das Problem? Das Problem entstand dadurch, dass eine Kamera eines Lokalsenders da war. Und das hat Oettinger gewusst. Das war nicht irgendwie heimlich da hineingeschleppt, sondern einmal, ich habe das Rohmaterial bearbeitet, das hat der SWR dann angekauft. Da guckt Oettinger sogar mal in die Kamera und blinzelt rein. Also das heißt, er wusste, die ist da, musste also auch wissen, dieses bleibt nicht im Raum. Zuerst hat sie auch eine Zeitung geschrieben, die ja offenbar auch jemand vor Ort hatte. Was passiert dann? Die Erregung nahm den Lauf. Erst erregt sich die Lokalzeitung, dann erregt sich die SPD, ein Abgeordneter, dann haben SWR und eben alle anderen, auch bundesweit, die Medien darüber berichtet. Erst die isolierte Betrachtung seines Ausspruchs macht sie zum Aufreger. Wobei in der Berichterstattung sowohl der inhaltliche Kontext als auch der situative Kontext der Äußerung berücksichtigt worden ist. Oettinger hat auch nicht behauptet, dass man ihm irgendwas in die Schuhe geschoben hätte. In der Pressekonferenz verschlimmbessert er ja seine Deutung zwischen Zusammenhang von Ökonomie und Krieg. Die Frage, die diskutiert worden ist, ist dann auch die, ist solch eine Äußerung eines Ministerpräsidenten würdig? Oder ist er der sogenannten Political Correctness da zum Opfer gefallen? Diese These vertrat ja eher der Politikwissenschaftler Wehling. Und Wehling ist jetzt als ein durchaus liberaler Mensch bekannt, das ist nicht der Hauspolitologe der CDU. Also insgesamt eine Posse, eine sozusagen, aber es zeigt, wie diese Kommunikationsmaschinerie läuft. Übrigens zu Oettinger, weil ich gleich nochmal auf ihn komme als Beispielgeber, der war durchaus sehr beliebt als Redner, weil er sehr witzige Reden halten kann, rhetorisch geschickt, auch aus der Lameng heraus immer vors Publikum. Zum Beispiel Rezzo Schlau, berühmter Grünen-Politiker, zu dessen 60. Geburtstag, war einer der Festredner Günter Oettinger. Und er hat mit Abstand die beste Rede gehalten. Der Saal tobte und es waren alles Grüne, die da waren. Also das ist nicht unbedingt so. Der Oettinger ist irgendwie rechts oder so oder blickt's nicht, was man sagen kann, sondern er hat einen sehr speziellen Humor, der zugeschnitten ist auf ein bestimmtes Zielpublikum. Nur leider in seiner Funktion als Ministerpräsident gerät es dann in einen Kontext, wo er ziemlich blöd dasteht. Und dafür habe ich jetzt dann noch ein Beispiel. Ja, also, das nächste Beispiel ist eine Trauerrede, die Günter Oettinger auf den ehemaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger gehalten hat. Zur Erinnerung, Hans Filbinger war bis 1978 Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er musste wegen seiner Vergangenheit als Marinerichter während der Nazi-Zeit zurücktreten. Rücktrittsgrund waren nicht nur Todesurteile, die er gefällt hatte, sondern eben sein Umgang mit der Affäre. Er behauptete, einige Todesurteile vergessen zu haben. Berühmt wurde sein Satz, was damals rechtens war, kann heute nicht Unrecht sein, also eine besondere Form des rechtspositivistischen Verständnisses. In der CDU war Filbinger weiter anerkannt. 1979, also nach seinem Rücktritt, wurde er zum Ehrenvorsitzenden der Landes-CDU gewählt. In weiten Teilen der CDU wurde er als Opfer einer Medienkampagne gesehen. Ich will das inhaltlich nicht bewerten, ich referiere es nur. 2007 ist also Hans Filbinger gestorben und Günter Oettinger, er war ja damals CDU-Vorsitzender im Land, war natürlich aufgerufen, auf seinen Vorgänger eine Trauerrede zu halten. Und es war klar, das wird eine heikle Angelegenheit. Vielen wird es noch im Gedächtnis sein, die Rede war für Oettinger ein Desaster. Hier einer der ersten zusammenfassenden Beiträge.
Bewegend war die Trauerfeier für Hans Filbinger gestern in Freiburg. Ministerpräsident Günther Oettinger würdigte den verstorbenen Landesvater in einer Rede, die kurz danach nicht minder für Bewegung sorgte.
Hans Filbinger war kein Nationalsozialist, im Gegenteil, er war ein Gegner des NS-Regimes. Es bleibt festzuhalten, es gibt kein Urteil von Hans Filbinger, durch das ein Mensch sein Leben verloren hätte. Und bei den Urteilen, die ihm angelastet werden, hatte er entweder nicht die Entscheidungsmacht oder aber nicht die Entscheidungsfreiheit, wie viele ihm unterstellen.
Oettinger habe seine Rede weitgehend freigehalten, teilte das Staatsministerium heute mit. Fauxpas, unglückliche Rhetorik oder der bewusste Versuch einer Rehabilitation Filbingers, Oettingers Aussage fand ein empörtes Echo.
Das allgemeine Entsetzen über diese Passage ist offenkundig.
Und Ihr persönliches?
Ja, ich war auch sehr entsetzt über diesen Teil der Rede, denn ich kam ja dahin, um ein Signal des Verzeihens zu setzen. Aber das kann nicht heißen, dass die Wahrheit dabei untergepflügt wird.
Ich finde es beschämend, wenn ein amtierender Ministerpräsident aus der nächsten Generation nicht in der Lage ist, aus der Geschichte zu lernen.
Ein kurzer Rückblick. 1978 holt Hans Filbinger seine Vergangenheit als Marinerichter im Dritten Reich ein. Er muss zurücktreten. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth enthüllt Filbingers Vergangenheit und nennt ihn in einem Artikel einen furchtbaren Juristen. Noch kurz vor Kriegsende hat Filbinger Todesurteile gegen Deserteure mit unterzeichnet. Doch Hans Filbinger leugnet jede Mitschuld, sieht sich als Opfer.
Dies ist die Folge einer Rufmordkampagne, die in dieser Form bisher in der Bundesrepublik Deutschland noch nie vorhanden war.
Damals war Rolf Hochhuth entsetzt über die fehlende Selbstkritik Filbingers, seine Reaktion heute auf die Rede Oettingers.
Ich staune, dass einer, der immerhin Ministerpräsident ist, so leichtfertige, unverfrorene Lügen in die Welt setzt.
Dass Filbinger das Regime mitgetragen hat, ist für Charlotte Knobloch vom Zentralrat Deutscher Juden ein Fakt.
Die Äußerungen Oettingers, wenn es auch in einer Grabrede war, sind mehr als absurd. Und Filbinger als Gegner des nationalsozialistischen Regimes zu bezeichnen, ist eine Perversion der geschichtlichen Vergangenheit dieses Landes.
Aus dem Staatsministerium war heute kein Wort zu hören. Kein Wort, auch nicht von Ministerpräsident Günther Oettinger.
Ja, das war jetzt kein politischer Halbsatz, sondern es waren gleich mehrere. Interessant an der Geschichte war, dass es relativ lange gedauert hat, bis der wirkliche Sturm der Entrüstung einsetzte. Auch in den Beiträgen bei uns lief dieser O-Ton zwar, aber die Kritik war zunächst eher verhalten. Auch Winfried Kretschmann, das Interview ist ja Tage später aufgenommen, ging da raus und sagte, ja, also es war schon steile These, also hatte es registriert, fand es nicht gut, aber war noch nicht die große Empörung da. Wirklich Fahrt nahm die Geschichte auf, als der Zentralrat der Juden in Deutschland eben heftig reagiert hat. Das war erst am späteren Abend. Wenn ich jetzt von langer Zeit spreche, dann meine ich einen Zeitraum von 8 Stunden. Der Beitrag, den wir eben gesehen haben, der ja auch eben Hintergrundinformationen schon enthielt, war dann mehrere Tage später gemacht worden. Diese Affäre entfaltete sich ja über einen gewissen Zeitraum. Für Oettinger wirklich gefährlich wurde dann auch nicht die Aussage selbst, sondern sein Umgang damit. Bezeichnend war die erste Stellungnahme aus dem Staatsministerium. Oettinger habe die Rede freigehalten. Sprich, es ist ihm irgendwas herausgerutscht. Es war aus mehrerlei Gründen relativ blödsinnig, denn erstens hat er, wie auf bundesweit ausgestrahlten Fernsehbildern zu sehen war, abgelesen. Zweitens war klar, dass die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit Filbingers ein ganz zentraler Punkt der Rede sein wird, also kalkuliert sein muss. Das Staatsministerium hat diese Darstellung auch relativ schnell wieder zurückgenommen. Also es ist eher der Pressestelle des Staatsministeriums was herausgerutscht als dem Ministerpräsidenten. Der Fall ist deshalb so interessant, weil sich relativ klar darlegen lässt, wie es zu Oettingers Rede gekommen ist. Oettinger galt in der Landes-CDU als äußerst liberal. In der Familienpolitik hat er geradezu eine Kehrtwende gegenüber seinem Vorgänger Erwin Teufel vollzogen. Gleichzeitig hat sich auf Dauer sein Widersacher Stefan Mappus als betont konservativer Politiker positioniert und damit auch großen Erfolg in der Landes-CDU gehabt. Also war die Trauerrede auf Filbinger die Gelegenheit, den konservativen Flügel seiner Partei zu befriedigen. Es wurde ein betont konservativer Redenschreiber ausgesucht, also der im Staatsministerium in der Grundsatzabteilung saß. Etwas umstritten ist, ob Oettinger wusste, wie konservativ der Redenschreiber war, denn sein Vorgänger Teufel hatte den schon bei sich und hat am Schluss seine Reden nicht mehr von diesem Autor schreiben lassen. Vielleicht ist er da, ist da was passiert. Man weiß auch, sein Pressesprecher war auf der Alp Radeln, als dieses Ganze ablief und ihm fehlte auch ein bisschen der Beistand. Das ist dumm gelaufen für ihn. Aber vor dieser Trauergemeinschaft hat er eigentlich die passende Rede gehalten. Die CDU war eigentlich nicht völlig unglücklich, weil es solche ähnlichen O-Töne ja auch schon gab, von Volker Kauder und von Lothar Späther, ja nun auch nicht als besonders rechtsradikal gilt, überhaupt nicht. Ne? Aber das war durchaus Haltung der CDU in Baden-Württemberg. Filbinger war eigentlich kein Nazi und eigentlich war er irgendwie dagegen und das ist halt ein bisschen böse, was man mit ihm getrieben hat. Das war eigentlich so die Haltung in der Partei. Auch diese hinterher, nachdem diese Affäre ins Rollen gekommen war, wurde er durchaus gestützt von Parteimitgliedern. Allerdings wollte kaum einer vor die Kamera gehen und wenn einer vor die Kamera gegangen ist, dann doch eher mit so halbgaren Aussagen. Ja. Also im Beitrag haben Sie die eher deftigen Reaktionen des politischen Gegners gehört, aber eben besonders gewichtig war die des Zentralrats der Juden. Wenn das eingetreten ist, dann weiß ein Politiker, jetzt ist allerspätestens der Zeitpunkt gekommen, zurückzurudern. Hat er aber nicht gemacht. Es vergingen Tage, in denen die Aussage verteidigt wurde. Allerdings haben seine Parteifreunde auch hinter vorgehaltener Hand heftig Kritik geübt. Das ist ja immer ein gewisser Unterschied, was man vor der Kamera sagt oder wenn man einen auf dem Gang trifft im Landtag und dann sagt, naja, das war schon, aber ja, sagen Sie das auch vor der Kamera? Nö, lieber mal nicht. Also das heißt, es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was hinter den Kulissen abläuft und dem, was vordergründig abläuft. Sogar Angela Merkel sah sich genötigt, Günter Oettinger zu kritisieren. Erst danach gab es erste Anzeichen des Einlenkens. Ich habe jetzt noch zwei kleine Filme zu dieser Geschichte mitgebracht, die zeigen, wie schnell sich eine Lage verschärfen und verändern kann. Der erste Beitrag stammt aus dem ARD-Mittagsmagazin, gesendet so gegen 1:30 nachmittags.
Ein Politiker unter Druck. Günter Oettinger heute Morgen auf dem Weg zu einer Konferenz. Eine Stunde zuvor hatte der Zentralrat der Juden in Deutschland mitgeteilt, Oettingers Entschuldigung reiche nicht aus.
Ich glaube, ich habe deutlich erklärt, dass mir die Wirkung der Rede leid tut und dies bedauere und dem ist nichts hinzuzufügen.
Den kritisierten Satz seiner Rede, Filbinger sei ein Gegner des NS-Regimes gewesen, schränkt Oettinger nun ein.
Ich glaube, dass er mit Sicherheit nicht ein Gegner im Sinne des Widerstandskämpfers war. Aber dies wurde von mir auch nie irgendwo behauptet.
Den Weg über die Bild-Zeitung hatte der Ministerpräsident gewählt, um sich für seine Trauerrede zu entschuldigen. Er habe Opfer und Verfolgte nicht verletzen wollen, er sei missverstanden worden und würde heute anders formulieren. Seine Kritiker aus dem politischen Lager aber halten das immer noch für unzureichend.
Ich frage mich, wie kann so jemand Ministerpräsident sein und erwarte wirklich, dass in seiner Partei es heute zu einer Klarstellung kommt, zu einer Distanzierung kommt und dass man Herrn Oettinger nicht erlaubt, mit einer windelweichen Erklärung in der Bild-Zeitung davonzukommen.
Er hat lediglich erklärt, wenn er missverstanden werden wurde, dann bedauert er das. Aber ich habe keine richtige Distanzierung auch in dem Bild-Interview gesehen und deshalb glaube ich, ist der Fall noch nicht beendet.
Dass Oettinger den kritischen Part seiner Trauerrede, die behauptete Gegnerschaft Filbingers zum Dritten Reich, nicht völlig zurücknimmt, setzt ihn weiter der politischen Kritik aus und die kritischen Stimmen auf der Straße in Stuttgart überwiegen auch.
das ist ein Flop. Der Mann muss sich richtig entschuldigen. Und schon gleich gar nicht über die Bild-Zeitung.
Entschuldigt hat er sich, wie es gewünscht wurde. Also mehr kann man von ihm nicht verlangen. Wenn ich Todesurteile mit unterschreibe, dann bin ich ja wirklich kein Gegner, oder? Ich finde es nicht in Ordnung. Also der Oettinger ist meiner Aussicht nach, kehrt doch weg, dass er Zeug tut, wenn er noch ein bisschen Charakter hat.
In dieser Woche noch will Oettinger mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland ein klärendes Gespräch führen. Und morgen wird er in Stuttgart mit Angela Merkel zusammentreffen. Die Kanzlerin hatte ihn wegen seiner Trauerrede getadelt.
Ja, also ziemlich starker Tobak. Man sieht auch, was da passiert. Das ist auch für den Ministerpräsidenten alles andere als einfach gewesen. Ist schon brutal. Man kommt zu einem Termin, da steht eine Horde Journalisten, Kameras von verschiedenen Sendern, gehen auf ihn zu. Er muss irgendwas sagen und er kann sich dabei fast nur um Kopf und Kragen reden. Also das ist eine heikle Situation, darf man auch nicht runterspielen. Man sieht auch die Eskalationsstufe. Das heißt, die bundespolitische Prominenz ist schon am Rohr. Das heißt, die Grünen, die SPD haben sich positioniert. Im Hintergrund dreht die Kanzlerin und natürlich der Zentralrat der Juden. Hat dann ein besonderes moralisches Gewicht einfach. Das heißt, die Lage wurde für ihn ziemlich brenzlig. Also die Rücktrittsforderungen waren auf dem Markt. Und wenn die auf dem Markt sind, eben wenn die Bundespresse dahinter ist, hat es was anderes, als wenn es die Stuttgarter Zeitung schreibt. Also die als halbherzig empfundene Entschuldigung in der Bild-Zeitung war offenbar nicht das, was die Lage hat entschärfen können. Man fragt sich, was geht dem Politiker da vor? Oettinger hat wohl angenommen, dass mit der Bild-Zeitung, also einem konservativen Blatt, er genau das Medium gefunden hat, mit dem er enorme Reichweite hat. Also sprich, wenn in der Bild was steht, dann kriegt es auch jeder mit. Und er glaubte wohl, dass er sich dadurch diesen peinlichen Kotau vor laufenden Kameras ersparen konnte und dass er sich nicht als vollkommener Verlierer darstellen müsste. Denn, wie gesagt, der konservative Flügel seiner Partei hat ihn ja durchaus noch unterstützt. Zumindest sickerte solch eine Betrachtungsweise hinterher durch. Der Schuss ging, wie gesehen, nach hinten los. Am Nachmittag passierte Folgendes. Der Beitrag stammt vom Abend.
Eigentlich wollte der Ministerpräsident am Nachmittag zum 80. Geburtstag des Papstes nach Rom fliegen. Doch dann war der Druck auf ihn offenbar zu massiv geworden. Erklärung vor der CDU-Parteizentrale in Berlin.
Ich habe in der Bild-Zeitung in der heutigen Ausgabe mich entschuldigt und dies öffentlich und vor allem den Angehörigen, den Verfolgten und Opfern der NSZ gegenüber. Dies war mir ernst und ist mir ernst und dies wiederhole ich hier erneut. Ansonsten halte ich meine Formulierung nicht aufrecht, sondern ich distanziere mich davon und glaube, dass damit alles gesagt worden ist.
Bis heute Morgen noch hatte der Ministerpräsident an seinen umstrittenen Äußerungen festgehalten. Erleichterung dann über Oettingers Distanzierung in der Unionsspitze.
Günter Oettinger hat sich entschuldigt und ich finde, dass diese Entschuldigung jetzt angenommen werden sollte und damit ist dieses Kapitel für mich abgeschlossen.
Während die Grünen im Landtag Oettingers Entschuldigung akzeptieren, fordert die SPD weiter den Rücktritt.
Für mich heißt es, er ist der Falsche am Platz des Ministerpräsidenten und der ganze Vorgang lässt ihm im Grunde eigentlich nur den Schluss zu, dass er sein Amt zur Verfügung stellen müsste.
Von Rücktritt allerdings will der Landesrabbiner nicht sprechen. Die jüdische Gemeinde setze weiter auf den Dialog mit dem Ministerpräsidenten.
Es ist sehr viel Porzellan und sehr viel Geschirr zerschlagen worden, gerade auf der Seite der Nazi-Verfolgten. Und das muss wieder gut gemacht werden. Insofern kann man das sehen, dass der Herr Ministerpräsident anfangs wahrscheinlich die Brisanz seiner Aussagen unterschätzt hat und jetzt von der Realität eingeholt wird.
Auch der Zentralrat der Juden fordert nicht länger den Rücktritt Oettingers. Doch mit dem Flurschaden, den seine Äußerungen angerichtet hätten, müsse man sich wohl noch Wochen und Monate auseinandersetzen.
Ja, klassisches Desaster. Von dem hat er sich auch nicht mehr wieder erholt. Es war einer der Mosaiksteine, die dazu da wahrscheinlich geführt haben, dass er von der Kanzlerin Merkel irgendwann mal nach Brüssel weggelobt worden war. Also ein Mosaikstein ist sicherlich nicht ausschlaggebend. Man hatte in der Partei Angst, dass mit ihm die Wahl 2011 nicht mehr zu gewinnen sei. Dem Rivalen Mappus wurde deutlich höhere Chancen eingeräumt. Das Kalkül ist bekanntlichermaßen nicht aufgegangen. Ich habe jetzt einige Beispiele vorgeführt, in denen sich Politiker mehr oder weniger mit kurzen Passagen aus längeren Reden kräftig blamiert haben. Es zeigt immerhin die Wirkungsmacht des Wortes, wenn auch nicht unbedingt in dem Sinne, der sie ausgesprochen hat. Aber sind es die richtigen Beispiele, um die Kritik vieler Menschen an der vermeintlichen Hohlheit der Politik zu illustrieren? Es waren jetzt sicher extreme Beispiele und welche, die eher Kopfschütteln auslösen. Ich habe am Anfang meines Vortrages die These aufgestellt, dass sich nicht die Politik von den Bürgern entferne, sondern dass der Bürger sich viel weniger für Politik interessiert und Politiker erst deshalb gezwungen sind, sich der plakativen, vereinfachenden Sprache zu bedienen, die sich medial noch vermitteln lässt. Diese These scheint allerdings nahezulegen, dass Politiker sich eigentlich viel lieber vollkommen sachorientiert äußern und dass das viele Blabla, das es zweifelsohne auch gibt, notgedrungen von sich gegeben wird, weil der Bürger ebenso begriffsstutzig ist. Auch das wäre eben nur die halbe Wahrheit, meine ich. Wahrscheinlich handelt es sich um einen sich gegenseitig befruchtenden Prozess. Der Freiburger Sprachwissenschaftler Uwe Pörksen hat einen sehr kritischen Blick auf die Sprache und insbesondere die Reden von Politikern geworfen. Er schreibt, ich zitiere, der Typus der Verkaufsrhetorik ist so allgemein durchgesetzt und so geläufig und er wird so erfolgreich eingesetzt, dass er unseren Begriff von Überzeugungsmacht bestimmt. Wir setzen ihn mit Rhetorik überhaupt gleich. Die von der Wirtschaftspropaganda durchgesetzte Wirkungsweise prägt den Stil auch der politischen Werbung und verwandelt die politische Rede in Verkaufsrhetorik. Darum sind die Wahlkämpfe politisch kaum ergiebiger als die Schlachten um die beste Seife. Das ist natürlich ein Frontalangriff auf den Großteil aller Politiker. Aus meiner Erfahrung kann ich das für Wahlkampfreden auf jeden Fall bestätigen. Es ist klar, dass populäre Themen wie zum Beispiel im Jahr 2009 die Steuersenkung sehr breit gefahren werden und dabei gleichzeitig immer auch Hintertüren offen gelassen werden, denn wenn man sich vor der Wahl festlegt, hat man hinterher große Probleme, wenn man Wahlversprechen nicht einhalten kann. Wobei eigentlich jedem klar sein müsste, es gibt im Bund nur Koalitionsregierungen, also müsste jedem Wähler auch klar sein, dass irgendwelche Wahlversprechen überhaupt nicht eins zu eins umgesetzt werden können. Das ist auch klar. Die Politik hat allerdings Angst vor dem Wähler. Ehrliche Botschaften können Verluste bringen. Im Bundestagswahlkampf 2005 zum Beispiel hat die CDU angekündigt, die Mehrwertsteuer um 2% zu erhöhen. Die Union verlor bei der Wahl über 3% und viele führen das genau auf diese Ankündigung zurück. Ich selbst habe schon einige Jahre politische Reden, vor allem auch auf Parteitagen von allen möglichen Parteien anhören dürfen und müssen. Und auch da kann ich die Kritik von Pörksen mitunter nachvollziehen. Die zentralen Reden der Parteispitzen dauern in der Regel eine Stunde und meine Aufgabe besteht darin, mal wieder den zentralen Satz herauszufiltern. Und der soll dann bei uns laufen. Man muss manchmal sehr lange auf diesen Satz warten. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich eine Parteitagsrede mitbringen soll oder nicht. Ich habe mich dagegen entschieden. Einfach deswegen, A, sind sie lang und B, entfalten sie ihre Wirkung eben nur in voller Gänze. Also wenn man da einen Satz rausnimmt, denkt man, oh, tolle Rede, hört man die ganze Stunde, ist manchmal schwieriger. Ja. Also ich will Ihnen nur ein paar Beobachtungen von diesen Parteitagen schildern. Wenn man zum Beispiel von Angela Merkel, Guido Westerwelle oder auch von Sigmar Gabriel mehrere Reden gehört hat, dann fällt auf, dass sich es immer um dieselben Versatzstücke handelt. Es kommt einem alles irgendwie bekannt vor. Das ist im Übrigen einer der Gründe, warum die oft frei sprechen können. Wenn man irgendwann mal auswendig kann, was man schon 150 Mal wiederholt hat, dann kann man es auch irgendwann mal frei. Also frei sprechen ist nicht nur eine besondere Gabe eines Redenden, sondern es ist schlicht Übung immer des gleichen Textes. Das werfe ich denen nicht vor, weil Wahlkampfreden hält man ja immer die gleichen. Das wäre ja auch merkwürdig, wenn man in Köln eine vollkommen andere Rede hielte als in Berlin. Das Programm ist ja dasselbe. Also insofern ist es nichts Negatives, spiegelt aber auch vor, mein Gott, die sind so sicher, so rhetorisch brillant, wenn die da frei sprechen. Ein anderer Aspekt ist, trotzdem diese Reden manchmal so einen kursorischen Charakter des gesamten Wahlprogrammes haben, langatmig werden, trotzdem scheinen die Delegierten jedes Mal nach Ende der Rede vollkommen verzückt zu sein und klatschen wie wild. Es war zum Beispiel auch bei Guido Westerwelles Abschiedsrede dieses Jahr auf dem Rostocker Parteitag so. Frenetisch wurde gejubelt, eine Rede, die einen Stil, Gestus wie zuvor auch gehalten hatte. Man jubelte es und man fragte sich am Schluss, Moment mal, wenn alles so toll war, warum tritt er dann nicht mehr an? Seltsam eigentlich. Also es war ein bisschen befremdlich, für manche der Delegierten durchaus auch. Aber auch hier geht es eben um eingespielte Rituale. Denn die Funktion so einer Rede ist es, in erster Linie nicht unbedingt Inhalte zu vermitteln, sondern den Delegierten zu begeistern, ihm klarzumachen, dass sie den Richtigen draußen im Lande unterstützen und dass sie eben bisher auch nicht aufs falsche Pferd gesetzt haben. Das ist eine ganz wesentliche Funktion dieser Parteitagsrede. Die Botschaft heißt, vertraue mir, und das wollen die meisten Anwesenden eben auch. Machtkämpfe, die es auf Parteitagen natürlich gibt, die finden nicht in den Reden statt. Wenn es um Wahlen und Posten geht, werden die Truppen gesammelt und entsprechend Parteifreunde vorher angesprochen, weich geklopft. Also das passiert im Vorfeld. Eine Ausnahme war zum Beispiel der SPD-Parteitag 95 in Mannheim. Da hat Oskar Lafontaine eine flammende Rede gehalten gegen Rudolf Scharping, Parteichef. Und da kam es tatsächlich zu einer nicht geplanten Kampfkandidaturen. Lafontaine hat gewonnen. Allerdings die seltene Ausnahme. Normalerweise siegt bei solchen Veranstaltungen die sogenannte Parteitagsregie. Es wird vorher klar festgelegt, zu welchem Zeitpunkt welche Reden gehalten werden, und da wird durchaus mit Tricks und Kniffen gearbeitet. Ein unterlegener Kandidat einer Partei sagte mir nach einem Landesparteitag in diesem Jahr, die Vorsitzende habe mit übelsten Tricks gearbeitet, denn sie habe zum Beispiel seinen Kreisverband, der ihn natürlich unterstützt, ganz weit hinten platziert. Also Parteitage sind immer so organisiert, dass diese Kreisverbände aufgereiht sind, landsmannschaftlich einfach durch Kreisverband Aalen und so weiter sind aufgereiht. Und natürlich hat ein Redner eine bessere Unterstützung, wenn vorne das Publikum sitzt und mächtig applaudiert, und wenn man noch ein paar strategisch günstigen Stellen hat, die auch kräftig klatschen, dann ist ein gewisser Mitnahmeeffekt da und es wirkt natürlich auf den Zuschauer eher so, aha, das sind ja viele für den, dann muss er wahrscheinlich doch recht haben und auch wahrscheinlich aufs richtige Pferd gesetzt haben. Das ist mitunter, wenn es um ein paar Stimmen hin oder her geht, nicht unwesentlich, nachher bei einer Abstimmung. Es gibt aber auch noch so ein kleines Detail, wie zum Beispiel das anhaltende Klatschen. Irgendwann, ich weiß nicht wann das war, ich habe es auch nicht rausgekriegt, wie das angefangen hat, wurden die Minuten des Applaudierens gestoppt. Da wurden dann also für Parteichef Westerwelle wurde 4 Minuten applaudiert. Das ist, reichte gar nicht mehr irgendwie zu sagen, anhaltender Applaus, sondern 4 Minuten. Das kommt dann allerdings, wenn sowas gemessen wird, wird es zur eigenen Erfolgskategorie. Das heißt, die stehen jetzt alle da und klatschen wie blöd. Jetzt bei dem Rostocker Parteitag bei der FDP, Westerwelles Ablösung, war es natürlich so, dass hinterher nicht womöglich bei Rösler, dem neuen Parteivorsitzenden, kürzer geklatscht wird als bei Westerwelle. Es wäre ja ein Fauxpas. Alle Medien würden es aufgreifen. Westerwelle kriegt mehr Applaus als Rösler. Das heißt, sie gucken alle schon, haben wir denn genug? Und da gibt es auch genügend Leute, die das im Griff haben. Und dann sieht man dann gelegentlich, wenn man da hinten bei der Presse steht, gucken sich manche Delegierten an, wie lange muss ich denn da noch? Und sie sind eine Rede, die mäßig Begeisterung hervorruft und die stehen und klatschen und es hört überhaupt nicht mehr auf. Und irgendwann ebbt es ab, wenn dann die maßgeblichen Leute sagen, okay, jetzt ist gut. Ne? Das ist also auch Teil einer Parteitagsregie. Um zum Thema zurückzukommen, gerade bei den Parteitagsreden werden eben neben dem Leerlauf auch ganz bewusst diese Kernsätze eingebaut, die für Presse, Funk und Fernsehen formuliert sind. Denn es ist klar, die Adresse geht nicht nur an die Delegierten, sondern eben auch an den Wähler draußen. und die sind gezielt gesetzt, diese Sätze. Es gibt also ein gewisses Wechselspiel zwischen Politik und Medien. Man stellt sich aufeinander ein. Das heißt natürlich auch, dass alle sich einig sind, dass es eben nur kleine Kernbotschaften zu vermitteln gibt. Und nebenbei gesagt, oft gibt es eben tatsächlich nicht viel mehr zu vermitteln. Wenn Sie Nachrichtensendungen am selben Tag sehen oder Zeitungen am nächsten Tag, wird Ihnen auch auffallen, dass fast alle Kollegen aus einer einstündigen Rede zu ziemlich alle denselben Satz rausgenommen haben. Auch nicht verwunderlich. Ich will nicht verhehlen, dass dies gegen meine Grundthese sprechen könnte, dass Politik und Medien keine andere Wahl hätten, als den politischen Diskurs auf kleine Informationsschnipsel zu reduzieren. Ich problematisiere das durchaus auch. Ich will zum Abschluss meiner Rundschau noch ein kleines Beispiel aus jüngster Vergangenheit nennen. Es ist ein Zeitungsinterview und seine Folgen. Das Interview hat Winfried Kretschmann von den Grünen am 24. April der Bild am Sonntag gegeben. Also nach der Landtagswahl, aber gut zwei Wochen vor seiner Wahl zum Ministerpräsidenten. Der Kernsatz, der für sehr viel Aufregung sorgte, lautete folgendermaßen: Weniger Autos sind natürlich besser als mehr. Das ist der Satz, der dann bundesweit zitiert worden ist und für ziemlich Diskussionen gesorgt hat. Das Interview war natürlich sehr viel länger und Kretschmann hat darin ausgeführt, wie er sich die Mobilitätskonzepte sonst so vorstellt und dass es keinesfalls der Misserfolg der heimischen Autoindustrie sei, den er haben wolle. Trotzdem war der Aufschrei groß. Auch hier gibt es einen bestimmten Mechanismus, der für solche Reaktionen sorgt. Rein praktisch funktioniert das so. Die Bild am Sonntag macht dieses Interview und gibt am Samstag eine Agentur heraus, also Deutsche Presseagentur AP. Da schicken die eine Vorabkopie dieses Interviews hin, gern auch gekürzt und den Kernsatz daraus hervorgehoben. Die Agenturen, wenn sie denken, da ist ein bisschen Zündstoff drin, verbreiten das nach außen. Damit ist eine Presseöffentlichkeit hergestellt. Das wird dann zitiert auch in Nachrichtensendungen. Wenn das in Nachrichtensendungen kommt, dann kommen die anderen Parteien auch und kommentieren das ihrerseits. Also da geht es dann so eine Welle los. Das ist so die Kette der Reaktionen. Interessant ist eben nur der Kernsatz. Brisant war der Kernsatz natürlich deshalb, weil Kretschmann noch nicht gewählt war. Auch der künftige Koalitionspartner SPD reagierte ziemlich verschnupft. Im politischen Diskurs ist es manchmal natürlich auch praktischer, wenn nur ein bestimmter Teil der Botschaft größere Verbreitung bringt, weil es dann eben für den politischen Gegner hübscher ist, es zu instrumentalisieren. Winfried Kretschmann war selbst sehr überrascht über die Heftigkeit der Reaktion. Es erfolgten dann klarstellende Pressemitteilungen, Interviews. Als er dann gewählt war, folgten sofort Antrittsbesuche bei allen Autofirmen im Land. Wichtigste Botschaft: Nein, Herr Kretschmann will kein Feind der Autoindustrie sein. Vor gut einem Monat auf dem Parteitag der Grünen in Aalen ist Kretschmann auf diese Geschichte nochmal eingegangen und sagte, naja, er müsse noch lernen, weil das hat er auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. Er war ja seine Oppositionsrolle gewöhnt und da kann man lockerer irgendwas sagen, als wenn man im Regierungsamt ist oder Regierungschef ins B. Deshalb waren das ja auch lauter Beispiele von Regierenden, die ich gebracht habe, weil die stehen stärker in der Kritik als die Opposition. Da kann man sich bedeutend mehr leisten. Ja, allerdings muss man nebenbei auch bemerken, der Ministerpräsident eines Bundeslandes hat herzlich wenig Möglichkeiten, auf die Entscheidung von weltweit operierenden Konzernen Einfluss zu nehmen. Insofern kann man sich natürlich auch fragen, welche Relevanz hatte dieser Satz tatsächlich. Das ist der Schritt, der danach folgt, dieses einzuordnen, aber in der Schnelligkeit, in der es transportiert wird, wird diese Reflexion oft gar nicht mehr angestellt. Um zum Schluss zu kommen, ich habe versucht, Ihnen ein wenig von der Wirkungsweise in der Vermittlung des gesprochenen politischen Wortes zu erzählen. Und ich möchte noch einmal auf meine Grundthese eingehen. Nicht allein Politik und Medien sind schuld daran, dass Politik immer verhackstückte und in der Form leerer Werbebotschaften daherkommt. Sollte es eine inhaltliche Verflachung der Politikvermittlung geben, dann ist meiner Ansicht nach auch der Bürger schuld, der sich nicht mehr ausreichend mit Politik beschäftigt. Wenn immer mehr Zeitungsabonnements gekündigt werden, wenn Informationssendungen mit immer schlechteren Quoten honoriert werden, wenn Angebote wie Phoenix und Deutschlandradio reine Nischenprodukte sind, dann muss man sich nicht wundern, wenn das bisschen Interesse, was noch vorhanden ist, mit immer schrilleren Tönen bedient wird, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu erregen. Wer eine sachorientierte politische Kultur will, der muss sich mit Politik beschäftigen. Nur so kann man verhindern, dass mit platten Werbebotschaften letztendlich Politik gemacht wird. Vielen Dank.
Ja, wir danken für die Einblicke ins Geschehen und in die Arbeit des politischen Journalisten, des Nachrichtenjournalisten. Nützen Sie die Chance und fragen Sie den Herrn, bevor er wieder andere fragen muss. Bitte schön.
Herr Kirchner, ich möchte ein bisschen unterstreichen oder zumindest Ihre eigene Rolle beleuchten. Sie haben es jetzt so plakativ dargestellt, dass die Konsumenten ihrer Medien sind schuld. Aber Sie sind doch permanent im Wettbewerb zu anderen Medien. Sie wollen immer schneller sein, Sie wollen immer 10 Minuten schneller, was Sie heute berichtet haben, und dadurch leidet doch die Qualität der Berichterstattung. Dadurch empfinde ich das doch häufig so, dass es so oberflächlich und plakativ rüberkommt. Sie wollen doch 10 Minuten schneller sein als das ZDF oder als sonst jemand. Also so empfinde ich, und bei den Zeitungen geht es genauso. Und da geht auch Qualität verloren.
Das, ja.
Ich würde versuchen, kurz zu wiederholen, damit wir es auf Ton haben. Also Ihre Frage ist, tragen die Medien nicht auch ihren Teil dazu bei, insbesondere durch die Beschleunigung, den Konkurrenzkampf, werden sie dadurch nicht zwangsläufig immer plakativer und befördern die Entwicklung, die wir jetzt vor Augen geführt bekommen haben?
Also ich möchte nicht komplett widersprechen, der Konkurrenzdruck ist ein Problem, natürlich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die landespolitische Berichterstattung gucke, da gibt es keinen anderen Fernsehsender, der in dieser Breite das macht. Das heißt, also wir machen uns allenfalls selbst Konkurrenz. Da gibt es kein Konkurrenzmedium. Die Nachrichtensendungen sind immer eine Viertelstunde lang gewesen, also auch da hat sich wenig verändert. Die Spanne der Berichterstattung ist ähnlich. Wir sind schneller geworden, weil wir schon um 16 Uhr die erste Nachrichtensendung haben, nicht wie Anno Dunemal um 19.45 Uhr zum ersten Mal. Das ist ein Aspekt. Aber was man beleuchten muss, ist, früher war das Fernsehen auch einfach nur so eine Art Komplementärmedium zur Zeitung. Man konnte davon ausgehen, der Fernsehzuschauer hat in der Regel auch eine Zeitung. Davon kann man heute nicht mehr ausgehen. Wenn Sie allerdings nur noch den Fernsehbeitrag haben, dann würde ich Ihnen durchaus zustimmen, wenn Sie sagen, man ist vielleicht nicht rundum informiert. Ich sehe immer noch so, zur Rundum-Information gehört die aktuelle Information, die immer eine reduzierte Information ist. Die Nachricht ist die komprimierte Form, die einem sozusagen sagt, das ist passiert, ist interessant, lies mal nach. Das ist die Funktion eigentlich einer Nachricht. Wenn heute die Nachricht zur Vollinformation geworden ist, dann ist das ein Problem. Man hat allerdings auch eine Konkurrenz. Zum Beispiel früher haben Redakteure selbstherrlich gesagt, wenn ein Zuschauer das nicht versteht, dann soll er halt nachschlagen. Das wird heute so in Seminaren gebracht. Naja, damals hat man das in arroganter Weise gesagt. Heute, wenn der Zuschauer etwas nicht versteht, macht er Zap und ist woanders. Und das ist das Hauptproblem. Ich glaube, dass der Mensch prinzipiell, da nehme ich mich nicht aus, eher dazu geneigt ist, das zu konsumieren, was leicht zu konsumieren ist. Das heißt, ich stehe, mein Beitrag hat das Primat der Verständlichkeit. Wenn der Abnehmer, jeder Beitrag bei uns, ich mache den, schneide den mit dem Cutter, Cutterin, schneiden wir den fertig, wenn man von der PK, von der Pressekonferenz zurückgekommen ist. Und dann habe ich den geschrieben, den Text, die Bilder aneinander geschnitten, die O-Töne ausgesucht, dann kommt der sogenannte Abnehmer, das ist ein Redakteur, dem trage ich das ganze Ding vor und der sagt, das versteht keine Sau. Ja? Und das ist dann das Schlimmste, was passieren kann. Dann nachdenken, nehmen wir den O-Ton raus, nehmen wir den kryptischen, wo, wenn man weiß, worum es geht, er was wirklich inhaltlich Relevantes sagt, den nimmt man raus und macht dagegen den Brutus Mappus rein, das ist zwar irgendwie irrelevant, aber kommt gut, man bleibt dran. Das ist das Problem. Und wenn man natürlich gegen gute Zeiten, schlechte Zeiten auf RTL ansendet und mit Klaus Schmiedl und Stefan Mappus kommt, hat man ein gewisses Problem. Als es nur 3 Kanäle gab, da konnten wir sagen, jetzt kommen unsere Nachrichten und wenn es euch nicht passt, kommen im anderen eben auch keine Nachrichten. Der Papst hatte gar nichts auszuwählen, könnte nicht auf irgendwelche Quizshows oder sonst was umschalten. Das ist ein Riesenproblem und in dem Problem stecken wir drin, da sind wir Teil des Problems und sicherlich, das was Sie ansprechen, diese sind wir sozusagen ein Beschleuniger dieses Verfalls durch die Konkurrenz, die wir haben, aber man muss natürlich auch, man kann sich nicht als solitär hinstellen und sagen, wir machen ein Programm, wir interessieren uns nicht dafür, ob alle anderen wegspringen. Weil wir müssen ja auch rechtfertigen, Gebühren werden von jedem eingezogen, wenn wir zunehmend Leute haben, die sagen, naja, wozu soll ich Gebühren für die Öffentlich-Rechtlichen zahlen? Ich gucke eh nur RTL, dann haben sie auch ein Problem. Das ist die Zwickmühle, in der man steckt. So, weitere Fragen?
Ja, haben wir Fragen. Vielleicht kann ich, also, wenn keiner gerade eine Frage formulieren mag, dann das vielleicht noch kurz ergänzen um so ein paar Daten, die man finden kann, wenn man sich mit Medientheorie beschäftigt und der nötigen Empirie. Es ist in der Tat so, dass es wohl man beobachten kann, dass es eine Wechselwirkung gibt. Ja? Ein Medium erzieht sein Publikum und ein Publikum erzieht sein Medium. Ne? Also da haben wir wahrscheinlich auf beiden Seiten Schlagseite. Und Tatsache ist, dass sich der Medienkonsum in den letzten 30, 40 Jahren enorm gewandelt hat. Beliebtes Spiel, das ich seit, glaube ich, jetzt 17 Jahren in der Lehre spiele, ist, dass ich in jedem Kurs zu Beginn frage, welche Medien rezipieren Sie? Dann streiche ich das Wort rezipieren und sage, welche nehmen Sie denn so auf? Und wenn ich von 20 Studenten einen finde, der sagt, dass er ab und zu mal eine Tageszeitung macht, bei Erstsemestern, später verändert sich das ein bisschen, aber bei Erstsemestern von 20 Studenten einen finde, der eine Tageszeitung liest, dann bin ich froh. Das ist kein Standard mehr. Das muss man ganz klar sehen, da hat sich massiv etwas geändert. Und die These, die du gerade gesagt hast, dass das wohl mittlerweile die einzige Quelle der Information sei, die Nachrichten. Ja. Schön wär's. Ja, noch nicht mal das können Sie voraussetzen, dass eine aktuelle Informationssendung denn wahrgenommen werden würde. Also das Medienkonsumverhalten hat sich massiv verändert. Wir hinken da einer Entwicklung hinterher. In den USA können Sie ein riesiges Zeitungssterben beobachten, seit 15 Jahren etwa. Das holt uns ein. Da kommt noch eine Menge auf uns zu. Und ich bin bei der Entwicklung offen gestanden mit ordentlichem Bauchweh ausgestattet. Mir scheint, das ist auch unter politischen, unter demokratischen Gesichtspunkten nicht eine gute Entwicklung, die sich da vollzieht. Aber gut, bevor ich jetzt wieder meine kulturpessimistischen Arien anhebe, vielleicht mag jemand noch eine Frage stellen. Denn, ja bitte. Ah.
Rufe, so ein Phänomen oder ein Drama, das ja durchaus nicht nach drei Tagen fertig ist, sondern sehr, sehr viele Wochen Zeit und Anlass gibt, darüber zu berichten. Und mir ist vielmehr, dass sich großartig das Thema ändert. Also, es kommt eigentlich viel Neues bei den kurzen Berichterstattungen hinzu. Ob man sich dann nicht fragt, schaffe ich dann vielleicht bei fünf Nachrichtensendungen, Tagesschau hintereinander,
also gibt es bei einem länger anwährenden Thema nicht das Problem, dass sich letztendlich der Nachrichtengehalt nicht verändert, sondern die Details womöglich, aber die in die Nachricht gar nicht reinpassen. Ist das das, was Sie?
Also ich glaube natürlich, wenn man sozusagen die Tage betrachtet, dann verändert sich schon was. Heute passiert dies. Dann sagt am nächsten Tag der Verantwortliche XY was anderes. Wenn Sie allerdings Nachrichtensendung am Tage ansprechen, also in der 17 Uhr Tagesschau kommt dasselbe wie in der 20 Uhr Tagesschau, in Tagesthemen dasselbe. Zum einen versucht man fortzuschreiben, das ist schon das Ziel, das man hat. Zum anderen darf man sozusagen die Hauptnachricht nicht unterschlagen. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder, der die Tagesthemen anguckt, die 17-Uhr-Tagesschau gesehen hat oder die 20-Uhr-Tagesschau gesehen hat. Deshalb muss ich ihm die volle Information, die ich brauche zum Verständnis eines Themas, auch am Ende nochmal komplett geben. Deshalb ist die Meldung, die Moderation oftmals relativ identisch. Das ist die Krux. Also wer dann, wenn Sie einen Nachrichtensender wie B5 hören, im Radio, Bayern 5, die viertelstündlich Nachrichten machen, das können Sie nicht länger als eine Stunde hören, weil es ist dann zum Erbrechen immer dasselbe, logischerweise. Ist aber auch so gedacht, dass Sie es nicht stundenlang hören, sondern immer wenn man einschaltet, muss man nur ein paar Minuten warten und man ist auf dem neuesten Stand. Das heißt, das sind dann andere Formate, die nicht dazu geeignet sind, sozusagen als Fließ- und Vollprogramm durchgehört zu werden, sondern es ist eben für den punktuellen Zugriff. Und da steht man natürlich in einem gewissen Spagat, was die Wiederholung zwangsläufig auch ist, weil man denjenigen, der erst später zuschaltet, nicht von der Information ausschließen möchte. Also das ist, wäre meine Erklärung. Klar, sicher, könnte man, nur die Entwicklung ist halt eine andere. Also es werden Nachrichten eher abgefragt. Wenn Sie das Internet gucken, früher war die Presseagentur ja irrsinnig schnell. Also das heißt, etwas, was ein Normalbürger überhaupt nie zu Gesicht bekommt, außer es ist am nächsten Tag gedruckt in der Zeitung und da steht dpa, AP oder sonst was drunter. Das ist ein Text, der nur für Profis war und der war enorm schnell. Heute ist, wenn es was Größeres ist, Spiegel Online schneller teilweise. Oder mir sagte eine Abgeordnete neulich auf einem Parteitag, na, Twitter war schneller als dpa. Und wenn ein Politiker schon in diesen Kategorien denkt, also irgendein Minischnipsel, der eigentlich null Aussage hat, aber irgendeinen Mini-Aspekt in Sekundenbruchteilen rausbläst, dann hat man ein Problem. Zum Beispiel, es war bei der Wahl des Bundespräsidenten ein Riesenproblem. Da hat jemand aus der Zählkommission getwittert, das Ergebnis, noch bevor es verkündet werden konnte. Damit war sogar der Wahlgang gefährdet, also der demokratische Prozess. Und das waren nicht irgendwelche Medien, sondern die Abgeordneten selbst, die es verbaselt haben. Also diese Prozesse laufen immer schneller ab. Und wenn man natürlich sich als Nachrichtenmedium dann sagt, nur ich warte mal, bis es 8 wird, da wird man dann schon gucken, dann wird man sagen, okay, da habe ich schon 5-mal gehört. Ne? Die Zeit ist eine andere und die dreht man nicht mehr zurück.
Wir drehen die jetzige auch nicht zurück. Als Antwort auf unsere Neuigkeitssucht können wir in der nächsten Woche uns mit jemandem beschäftigen, der von Schlagzeilen auch was wusste, aber das schon sehr lange. Sie werden was über Shakespeare und Hamlet hören und über Words, Words, Words mit Martin Hielscher. Schönen Abend Ihnen und herzlichen Dank.
Danke Ihnen.